Und eine Woche auf dem Räuchercamp in Budapest, und davon will ich heute erzählen. Herzlich willkommen erstmal. Ich bin froh, dass ihr doch so zahlreich erschienen seid, obwohl einige krank sind. Ich selber hatte auch Fieber und Grippe und habe im Bett gelegen. Der Stefan hat mich gebeten, für heute den Gottesdienst, die Predigt zu halten. Und ich habe mir überlegt, was sagst du denn? Du kannst nicht irgendwas erzählen aus deinem Fundus nehmen, aus deinen schon vorhandenen Predigten. Und ich habe gebetet und konnte eine Nacht nicht schlafen. Wir haben mir den Tag da auf der Tür gehabt und ich habe nachts nicht schlafen können. Ich war hellwach und habe gedacht, okay. Und so langsam die Predigt entstanden, immer mal wieder abends was dazugekommen. Und so kam das dann. Fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es hat eurem Vater wohlgefallen, euch das Reich zu geben. Ich war vor 4 Jahren, glaube ich, war ich hier. Damals war ich noch nicht Mitglied der Gemeinde und da hatte ich das auch schon auf dem Herzen. Und das soll meine Predigt heute überspannen. Denn es hat eurem Vater gefallen, wohlgefallen, euch das Reich zu geben. Was ist denn das Reich? Was bedeutet denn, dass Gott uns eine Gemeinde geben will? Ein Gebäude, eine Anzahl von Menschen. Was bedeutet das Reich Gottes zu bauen und im Reich Gottes zu sein? Suche der Stadt Bestes, dahin ich habe euch wegführen lassen, und betet für sie zum Herrn, denn wenn es ihr gut geht, so geht es auch euch wohl. Das war zu Zeiten Jeremias. Israel war weggeführt nach irgendwohin und eine Könige gefangen genommen. Und immer wieder traten Propheten auf und sagten, der Herr sagt, wir müssen zurück nach Jerusalem. Wir müssen in den Tempel, dahin müssen wir zurück. Und das Volk Israel wurde immer unruhiger. Und dann stand Jeremia auf und sagte, nein, der Herr sagt euch was anderes. Bleibt hier. Bleibt hier, wohin der Herr euch weggeführt hat. Und suchet der Stadt Bestes. Suchet der Stadt Bestes. Ich weiß, dass wir hier in Wolfsburg sind. Ich selbst wollte nie nach Wolfsburg. Ich fand immer, Wolfsburg war ein bisschen eine Industriestadt, ne? Und ich komme aus Braunschweig. Braunschweig hat eine lange Geschichte. Ich habe mich sehr mit der Geschichte beschäftigt und war auch froh, Braunschweig zu sein. Dann sind wir nach Wolfsburg gekommen, nach Reisling, und waren sehr froh, in Reisling zu sein. Und ich habe mich ein bisschen mit Wolfsburg beschäftigt. Wolfsburg wurde 1938 als die Stadt des Kraft-durch-Freude-Wagens bei Fallersleben gegründet. Es war eine Adolf-Hitler-Stadt. Wolfsburg gibt es nur, oder damals noch Stadt des KDF-Wagens bei Fallersleben, weil Adolf Hitler hier das VW gegründet hat. Und zwar in Fallersleben. Wolfsburg gab es noch gar nicht. Wolfsburg wurde erst am 25.05.1945 durch die Alliierten umbenannt in Wolfsburg. Durch ein Schloss, was in der Nähe war, hat man gesagt, wir nennen die Stadt auch so. Wolfsburg. So ist Wolfsburg entstanden. Und wer schon mal in der Innenstadt von Wolfsburg war, hat gesagt, oi, da stehen aber ganz viele Wölfe rum. Ich hätte lieber eine Stadt, die Lamburg heißt. Kennen wir ja auch den Namen, ne? Lamburg. So Wölfe habe ich mal so ein... Es gibt ja Wolfsforscher, es gibt Leute, die kennen mit Wölfen aus. Ich bin ein absoluter Hundefan, aber Wölfe habe ich so ein bisschen Respekt vor. Und ich bin froh, dass es wir einen Gott haben, der sich mit allem auskennt. Ich bin heute froh, in Wolfsburg zu sein. Ich habe mit dem Namen Wolf und Wolfsburg keine Probleme mehr. Und am Tag der offenen Tür, am 4.9.24 war ich hier, habe hier unseren Infotisch aufgebaut mit vielen anderen aus der Gegend hier, die hier ihre Büros haben. Sophie war noch da und Ute. Wir waren relativ allein von der Gemeinde. Und ich habe auch einige Gespräche gehabt, wie zum Beispiel mit dem Oberbürgermeister oder dem Bürgermeister hier von dem Stadtteil, der inzwischen Rente ist. Und ich habe da gesessen und habe gedacht, was machst du eigentlich hier? Wozu bist du eigentlich hier? Es interessiert doch keine Sau, was wir glauben. Und ich habe da gesessen und habe gedacht, okay, mal gucken, was kommt. Und mit einmal kamen hier ganz viele junge Leute rein. Aus Syrien, Afghanistan, Türkei und aus allen möglichen Ländern. Und ich sage es ganz ehrlich, ich habe da gesessen und habe gedacht, wow, was für eine Chance für diese jungen Leute, hier ein neues Leben anzufangen, eine neue Chance zu bekommen, friedlich miteinander zu leben. Gerade hier mehrere Länder, die inzwischen im Krieg liegen, waren hier im Frieden versammelt. Wozu war das? Es ist das Freizeitheim West, dort, wo es uns ermöglicht ist, Gottesdienst zu feiern. In einer, ich sag mal, es ist nicht mein Wohlfühlambiente hier. Ich sag mal, wenn ich hier das sagen hätte, ich würde hier einiges umbauen. Aber ich finde toll, dass wir hier sein dürfen und dass wir hier unsere Gottesdienste feiern dürfen. Seit 2019 steht das West als soziokultureller Begegnungsort für vielfältige und interkulturelle Nutzungsmöglichkeiten den Wolfsburgern zur Verfügung. Das wird genutzt, das Zentrum hier. Nicht nur für uns am Sonntag und für die andere Gemeinde, sondern nachmittags, sondern tagsüber sind hier echt Leute am Acker, die sich mit soziokulturellen Begebenheiten der Stadt befassen. Und am Tag der offenen Tür hat die Schulen, alle die Schüler aus Brennpunktländern haben, haben die hierher geschickt. Und ich fand das, ich war begeistert, das zu hören. Dann hat sich ergeben, ich war schon in einigen Ländern dort, wo die herkamen. Und wenn man da so einige Hintergründe kennt von den Ländern, wo die herkommen, das ist schon so ein kleines, ah ja, du bist ja hier zu Hause, ne? Und die haben sich hier zu Hause gefühlt. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf dem Projekt Step by Step, das schulpflichtige Kinder und Jugendliche mit Flucht- und Zuwanderungserfahrung bei ihrer Ankunft auf dem dem Schuleinstieg in Wolfsburg begleitet. Was wäre das, wenn Gott uns seine Tür öffnet und wir Möglichkeiten haben, in die Nation hineinzurücken, dass Menschen aus allen möglichen Ländern kommen und eine neue Zuflucht nicht nur in Wolfsburg bekommen, sondern Zuflucht bei Jesus. Ich habe mich bekehrt vor über 30 Jahren. Ich weiß, wie das ist, wenn du von Null übersteigst aufs andere Level. Es war, als hätte Gott mir eine neue Tür geöffnet, mit all meinen Vorhang weggezogen. Ich habe gemerkt, boah, Christian ist ja doch ganz anders, als du das immer kanntest. Ich habe neue Leute kennengelernt. Ich habe einen ganz neuen Lebensstart bekommen. Und diese Leute sehen sich danach. Und wir haben die Möglichkeit, ihnen das Evangelium nahezubringen. Auf die Art und Weise, die Gott uns gibt. Wölfe. In der Bibel in Lukas 10, Vers 2 steht, die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenige Arbeiter. Darum bittet der Herr in der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte aussendet. Ich kenne so viele Gemeinden, die haben Gebetskreise, die beten für den Missionar in Portugal und den Missionar in Spanien und den Missionar in Timbuktu. Die beten, das sind wirklich hingegebene Beter für die Missionare, mit denen sie eine Verbindung haben in ihren Ländern. Beten ist wichtig. Und ohne Gebet, glaube ich, funktioniert nicht viel. Das hat den Gott inszeniert. Das. Man braucht keine Leute, die dafür beten. Ne? Aber Gebet ist der Schlüssel für alles. Aber hier geht es um mehr. Lukas 10, Vers 2 sagt das. Und den kennen die meisten nur, den Vers. Aber was steht in Lukas 10, Vers 3? Wer weiß das? Geht nun hin und denkt dran, ich schicke euch wie Lämmer mitten unter die Wölfe. Mitten unter die wie Lämmer. Ich bin ja ausgebildeter Pastor. Ich habe viel mit Schafen zu tun gehabt. Ich habe viel mit Lämmern zu tun gehabt. Ich liebe Lämmer. Es ist nichts Schöneres. Kein Hirte würde seine Lämmer unter Wölfe schicken. Warum nicht? Bitte? Weil sie sich gar nicht wehren können. Die werden aufgefressen. Warum? Was die Intention als Wolf ist, sieh dich aus, ganz lang, mach dich nackig. See me, feel me, kill me, grill me. Das ist die Intention als Wolfes. Und kein Hirte wird das machen. Aber Jesus sagt zu seinen Jüngern, ihr seid Lämmer. Wenn man euch auf die rechte Wange schlägt, halt die linke hin. Wenn man euch den Rock fährt, nimmt, dann werdet auch den Mantel nehmen. Wer doch den Mantel nicht gibt, umsonst habt ihr es empfangen, umsonst gibt es weiter, ich bin bei euch. Ich schicke euch wie diese Lämmer, die sich nicht wehren und sich zu Deutsch gesagt aus dem Maul hauen lassen. Ich schicke euch dahin, wo die Wölfe sind. Warum macht er das? Warum? Warum schickt Gott uns wie Lämmer unter die Wölfe? Wie wird es denn aussehen, wenn Wölfe unter sich sind? Ich habe einen kleinen Film mitgebracht. Das sind 148 Wölfe. Lämmer unter Wölfen. Was wäre passiert, wenn da keiner sich hingesetzt hätte? Dann hätte er das Bier allein getrunken. Aber es gab immer einige, die sich getraut haben, die mit ihnen feiern konnten. Und was ist denn mit Wölfen, wenn die keinen haben, der ihnen die frohe Botschaft bringt, wenn sie nicht errettet werden? Ich habe ein Erlebnis mit Jesus gehabt, aber errettet worden bin ich durch einen Straßeneinsatz von Leuten, die mir auf der Straße gezeigt haben, was Gott ist oder wer Gott ist, und mir gezeigt haben, wie man zu Gott kommt. Ich bin dann eingeladen worden. Gottes Augen durchlaufen die ganze Welt, um sich mächtig an den zu zeigen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Wir haben zu Hause einen Fernseher. Ich bin ja Rentner. Ich habe also auch richtig Zeit, Fernsehen zu gucken. Wir gucken auch viel Fernsehen. Ich habe vor einiger Zeit nach diesem Tag auf der Tür angefangen, wieder mehr für meine Nachbarschaft zu beten. Da ist ein Sohn eines Pastors wohnt neben uns. Dann ist eine nigerianische Familie, die in Gottesdienst geht, bei der katholischen Kirche. Dann ist eine Frau, deren Tochter bei ihr wieder eingezogen ist, die ein Kind hat. Gegenüber wohnt eine Familie, die ist ein Russlanddeutsch, und daneben wohnen wieder Russlanddeutsche, die miteinander verfeindet sind. Und ich habe angefangen, für die Leute zu beten, für andere Nachbarn auch noch. Ist meine Aufgabe. Ich bin errettet. Ich bin errettet. Ich brauche nicht mehr dafür beten, dass ich errettet werde. Ich brauche nicht noch ein paar Leistungen zu machen in den Gottesdienst, da. Brauche ich nicht. Ich bin errettet. Aber ich habe einen Auftrag. Nämlich für meine Nachbarn da zu sein, für meine Nachbarn zu beten. Und seit ich das mache, ich weiß nicht warum, aber es kommt wieder ein bisschen zusammen. Wir helfen mit beim Hecke schneiden. Die Nachbarn, die zerstritten waren, reden wieder miteinander. Und der Pastorensohn hat auch ein gutes Verhältnis zu uns. Das ist meine Aufgabe. Ich möchte mein Leben geben. Und ich frage manchmal nachts Gott, wofür bin ich eigentlich da? Als Landesjugendwerksleiter wusste ich das. Das wusste ich, meine Aufgabe ist. Aber als Rentner, was willst du mit mir machen? Wozu bin ich da? Mission, lateinisch Missio. Mit einem Auftrag entsenden. Wie du mich gesandt hast in die Welt, so sende ich sie auch in die Welt. Wie die Jünger gesandt worden sind von Jesus. Und Jesus sagt das in Johannes 17, die durch ihr Wort an mich glauben werden. Vater, ich bitte, dass sie alle eins sind. Auch die, die durch ihr Wort an mich glauben werden. Wie du mich in die Welt gesandt hast, so sende ich auch sie in die Welt. Senden, griechisch Apostellum. Absenden, entsenden, zuschicken, vertreiben. wie du mich in die Welt Apostolellos hast, so Apostolello ich auch sie. Das ist ein Riesenvorrecht, von Gott gesandt zu sein. Dann steht man nicht hier oben und sagt, oh, heute predige ich darüber und darüber, und das ist mein, das, sondern das ist das, wo Gott sagt, ich will dich senden und hab keine Angst, was du sagen musst. Es wird zur rechten Zeit vom Vater gegeben werden. Man wird euch verhaften und vor Gericht stellen und tralle. Man wird euch verhaften und töten und meinen Gott einen Dienst damit zu tun. Evangelium ist total wichtig, weil es unsere Seele heile macht. Werden wir ein Heil am ganzen Menschen, an unserem ganzen Leben, kommt eine neue Gesinnung in uns. Aber es heißt auch, dass wir ein Joch zu tragen haben. Und wenn wir nicht gehen, was passiert dann? Was wäre passiert, wenn die ersten Apostel nicht gegangen wären? Das wäre nur die kleine Jerusalemer Gemeinde. Nur die Juden, die sich im Tempel treffen würden und Gott anbieten würden. Und dann gab es eine Verfolgung. Und sie mussten gehen. Ich habe mich ein bisschen damit beschäftigt. Eigentlich war ja Petrus beauftragt. Petrus ist auch teilweise gegangen, aber hat teilweise auch nur mit den Juden sich unterhalten, bis er dann zu dem Hauptmann geschickt worden ist, der den Heiligen Geist bekommen hat. Dann haben sie das ganze Familie taufen lassen. Aber er hat sich dann wieder zurückgezogen. Dann gab es eine Verfolgung. Und sie wurden fast verfolgt. Wohin? Nach Samaria und bis an die Ende der Erde. Israel wurde dem Erdboden gleichgemacht. Es gab kein Leben mehr in Israel. Und alle Apostel waren irgendwo unterwegs und haben Gemeinden gegründet. Dann gab es Paulus, der berufen worden ist, weil Petrus meiner Meinung nach nicht ganz so in die Pötte kam. Das hat Paulus dann übernommen, der Apostel der Heiden, wo die Gemeinde gegründet hat. Dann gab es das Apostelkonzil, Petrus gegen Paulus. Und Paulus musste sich verteidigen, warum er auch nicht Juden missioniert. Und er hat gesagt, Gott hat es gegeben. Gott sei Dank hat Gott dann bewiesen, dass er der Herr ist und dass er gerade nicht Juden erreichen möchte. Wenn die nicht gegangen wären, die ersten Apostel, wären wir nicht mehr hier. Und wenn viele Menschen in den letzten Jahrtausenden nicht gegangen wären, bis an die Ende der Erde, gibt's keine so große christliche Gemeinde. Dass sie sich dann immer wieder zerstritten haben, evangelische, katholische und tralala, ist leider so. Und vielleicht ist es ganz gut, dass jeder nach seiner Fassung im Glauben gerecht werden möchte. Aber es waren die Ersten, die gegangen sind. Und unsere Aufgabe ist es, und das sage ich ganz ehrlich, auch zu gehen. Oder zumindest da, wo wir sind, evangelistisch tätig zu sein. Und wenn wir unseren Mund nicht aufkriegen, weil wir Angst haben, oder weil es halt auch nicht unsere Gabe, unsere Berufung ist, dann lasst uns für die Leute beten. Dann lasst uns für die Leute beten. Und ich glaube, dass Gott Wege hat, sie zu sich zu führen. Was passiert also, wenn wir nicht gehen? Dann schickt Gott die Menschen zu uns. Es gibt viele Leute, die sagen, wie die AfD zum Beispiel, Deutschland den Deutschen. Das mag ja sein. Aber ich bin froh, dass wir so viele Menschen haben, die aus so vielen unterschiedlichen Nationen zu uns kommen. Natürlich müssen sie auch gewisse Bedingungen finden. Ich möchte ja auch nicht politisch werden, weder für die eine noch für die andere Partei. Und es ist das einzige Land, was nicht das einzige Land, was Probleme hat. Aber ich bin froh, dass wir ein so offenes Land sind, dass Leute zu uns kommen können und wir auch noch die finanzielle Möglichkeit haben, diese Leute zu begleiten und die geistliche Möglichkeit, sie zu begeistern. Stell dir mal vor, du kommst in ein Land, bist ein tunesischer Flüchtling. Du wirst von deinem Land nicht verfolgt. Und dir geht es nicht so gut, weil du nicht so viel verdienst. Und du sagst, okay, ich versuche mal was Besseres zu finden. Und du landest hier irgendwo in Köln. Und dann fängst du an, deine Wege zu gehen und halt. Und irgendwann in Köln triffst du jemanden, der dir von Jesus erzählt. Und du bekehrst dich. Und einmal, und da bin ich mir sicher, denkst du, wow, was für eine Chance ist mir hier gegeben. Ich gebe mein Leben Jesus. Das wäre nie passiert, wenn ich in Tunesien geblieben wäre. Weil andere nicht hingehen. Ich war in Tunesien. Ich weiß, dass es da auch nicht so einfach ist. Aber wir haben die Möglichkeit, die Leute hier in unserer Mitte zu begrüßen. Und ihnen zu zeigen, wie sehr Gott sie liebt. Wie sehr Gott sie liebt. Und da kommt es überhaupt nicht drauf an, wie ich mich dabei fühle.
Oh, ich hasse aber Türken. Ich finde, die riechen immer so doof, ne? Aber Gott liebt die Türken. Und meine Aufgabe ist es dann, meinen Mund zu halten und Gott wirken zu lassen. Eine Willkommenskultur zu bilden, die anderen ermöglicht, Jesus zu finden. Was für eine Chance. Der Lagberg, die Wohngegend hier, 1950 entstanden. Also auch erst ganz spät. Das ist ein Neubaugebiet hier, im geschichtlichen Kontext gesehen. Jüngerschaft, das kennt ihr ja schon. Ihr aber sollt in der Stadt bleiben, bis ihr ausgerüstet werdet mit Kraft aus der Höhe. Und Evangelisation, das geprägt wird in seinem Namen, Buße zur Vergebung der Sünden unter allen Völkern, fangt an in Jerusalem. Mission und ganz Judäa und Samarien bis an die Ende der Erde. Nochmal zurück. Also Jüngerschaft, haben wir darüber geredet, ist klar. Evangelisation fängt an in Jerusalem. Und Leute, lasst uns mal wirklich erfassen, was damals in Jerusalem passiert ist. Wir nennen uns Pfingstgemeinde. Aber was bedeutet denn das, Pfingstgemeinde zu sein? Was bedeutet denn Pfingsten? Pentakostei. 40 Tage nach Ostern. Pfingsten war ein Erntedankfest. Dann kamen ganz viele Juden aus allen Nationen nach Jerusalem und haben Gott die Ehre gegeben und Erntedankfest gefeiert. Jerusalem war voller Menschen. Es war ein Wallfahrtstag, einer der bekannteren Feste in Jerusalem. Und wo waren die Jünger? Die waren versteckt. Die hatten nämlich Schiss, dass sie den Pharisäern in die Hände fallen. Die waren in einem Obergemach alle einmütig zusammen und beteten Gott an. Waren in Anbetung, ich weiß nicht, ob in Lobpreis, aber sie waren in Anbetung, aber ein bisschen mit Schiss. Und dann heißt es, es war ein gewaltiges Rauschen und der Heilige Geist kam und es setzten sich wie Feuerzungen etwas auf ihre Köpfe und sie fingen an, Gott in anderen Sprachen anzubeten. Wer von euch hat die Gabe des Heiligen Geistes in anderen Sprachen zu reden? Sie fingen an, Gott in anderen Sprachen anzubeten. Wozu? Shalabanda, Shalabanda, Shalabanda. Stefan macht das ja manchmal, wenn er Lobpreis macht, dass er in Zungen singt. Warum sollten die in anderen Zungen reden? Warum? Die Stadt war voll mit fremden Leuten. Und plötzlich hörten diese fremden Leute sie in ihrer eigenen Muttersprache die großen Werke Gottes verkündigen. Ihr müsst euch das mal auf der Zunge zergehen lassen. Stell dir mal vor, hier ist ein Prediger und er fängt plötzlich an, in einer Sprache aus Afrika zu predigen. Und die Zuhörer und sagen, das ist ja meine Heimatsprache. Das ist ja interessant. Das kann nur von Gott gegeben sein. Gott hat durch seinen Heiligen Geist ein Wunder getan, dass Menschen aus allen Nationen sie hören konnten. Was für ein Geschenk. Und was für ein Geschenk auch noch heute, wenn die Bibel sagt, dass wir Gott in neuen Sprachen anbieten sollen. Wenn ihr aber anbietet den neuen Geist, dann betet euer Geist, der Verstand bleibt fruchtbar. Das mag alles sein, aber am Anfang war es, damit andere sie in der neuen Sprache hören können. Heutzutage ist auch noch. Ingolf Els, sag ich mal, bei einer großen Konferenz hat er in der neuen Sprache gesprochen und jemand stand auf und sagt, das ist meine Heimatsprache. Und das übersetzt, für mich ist das ein Beweis von Gottes Größe. A, dass er Leute erreichen möchte und B, dass er sich auf die Leute herablässt und ihre Sprache verkündigt. Und C, dass die Apostel gar nicht wussten, was sie da sagen. Die waren wahrscheinlich genauso baff, dass der Heilige Geist plötzlich da war und sie voller Enthusiasmus eine neue Sprache sprachen. Aber warum machte Gott das? Damit Menschen zum Glauben kommen. Das war der erste Augenblick, wo Gott seine Vollmacht in die christliche Gemeinde hineingegeben hat und gesagt hat, geht, ich bin bei euch. Ich werde euch begleiten. Ich bin heute 70 Jahre alt. Nicht heute, ja. Und ich weiß, wie das ist, wenn man ein bisschen Angst hat manchmal. Aber ich weiß auch, wie das ist, wenn man immer wieder erlebt, dass Gott, gerade wenn man am Ende ist, wenn man nicht mehr weiter weiß und meint, eigentlich hast du versagt, eigentlich lohnt es sich überhaupt nicht, dass es weitergeht, dass Gott kommt und sagt, hier bin ich, ich hab dich lieb. Und er hat uns lieb. Ich möchte nicht sagen Gott sei Dank, aber es ist Gott sei Dank. Er hat uns lieb. Ich habe das große Vorrecht gehabt, im Rahmen des Landesjugendwerkes in vielen Nationen zu sein. Die roten Punkte sind die, wo wir waren im Rahmen des Landesjugendwerkes. Der orangene ist Indien, ist meine Frau, die hat da im Kinderheim mitgearbeitet. Und die gelben sind da, wo wir Urlaub gemacht haben. Wir machen gerne Urlaub. Aber für mich ist auch eine Riesenchance und wie toll das ist, in einem anderen Land missionarisch tätig zu sein. Zum Beispiel Südafrika. Da kam ein junger Mann aus Fern zu mir und sagte, ey Knut, du bist der Landesjugendleiter, lass uns mal nach Südafrika fahren. Ich dachte, nee, was soll ich in Südafrika? Kenne ich gar nicht, kenne da keinen. Ja, kannst ja mal zum Herrn beten. Du weißt ja, wie Kaleb, der hat auch gesagt, wenn der Herr mit uns ist, werden wir es einnehmen. Da hat er mich gehabt. Und ich habe nachts gebetet und bin mit 26 Leuten nach Südafrika geflogen und haben da Redesarbeit gegründet. Das hat mein Leben verändert, dort Südafrika, mit den Afrikanern. Und das war hart, weil das war gerade der Wechsel von der Apartheid-Regierung und wir waren, unserem Camp waren nur Schwarzafrikaner. Nur Schwarzafrikaner, außer dem Leiter der südafrikanischen Mission und Rangersarbeit in Kap Hoorn. Und die wollten den nicht haben, weil er ein Weißer war. Die haben gesagt, wir lassen uns von dem nichts sagen. Und ich habe gesagt, das ist ja genauso wie bei euch damals, als ihr von den Südafrikanern, von den Weißen bevormundet wurdet. Jetzt macht er es genau umgekehrt. Das kann es doch nicht sein. Dann wurde gebetet, es gab Tränen, gab Buße, gab Wiederherstellung. Man hat sich und wir haben super Camps erlebt. Das ist mir in vielen Ländern so gegangen, wo Gott das hingeschickt hat. Es war Afghanistan, Argentinien, Dänemark, Deutschland, Finnland, tralala, tralala, tralala. Die ganze Litanei runter. Und ich bin mal gespannt, wo wir noch hinkommen. Und das sind die Länder, wo wir als Familie oder als Ehepaar im Urlaub waren. Und je öfter du in einem ausländischen Land war, desto mehr bildet sich dein Horizont. Du erkennst plötzlich, es ist ja gar nicht so toll, dass die Deutschen meinen, am deutschen Wesen wird alles genesen. Eine Nation wie jeder andere auch. Und andere Nationen haben viel andere Möglichkeiten. Zum Beispiel Italien. Die machen um 1 Uhr nachmittags, ist alles dicht im Land. Zumindest in Süditalien. Da kannst du nichts einkaufen. Ist alles zu. Und machen um 6 Uhr abends wieder auf, bis abends um 10. Warum machen sie denn das? Hast du mal versucht, bei 45 Grad deinen Job nachzugehen? Nee, die ruhen sich lieber aus. Und das ist sehr klug. Wir waren dieses Jahr auch auf einem Ranger-Camp in Budapest. Ich bin ja seit vielen Jahren Ranger, ich war Ranger Regionalleiter, bin jetzt natürlich auch in Rente. Und wir sind mit den Holländern, uns haben die Deutschen eingeladen, weil wir ein Segelschiff vermittelt haben, aber wir haben keinen Kontakt mehr zu ihm gehabt, der hat sich nie wieder gemeldet. Und dann habe ich gedacht, Mensch, erinnert euch mal an Luke Kuipers, den niederländischen Nationalleiter. Wir haben ganz viele Segeltouren zusammen gemacht, oder sonst Camps gemacht, Ausbildungscamps. Ich habe ihn angerufen und die haben uns willkommen geheißen. Wir sind hingefahren, war nicht so einfach, das Camp zu finden. Und als wir da waren, haben wir gemerkt, die Paraguayer sind auch da. Die Paraguayer waren mit 30 Mann von Paraguay zu dem Camp gekommen, vorhin eine kleine Eurotour gemacht. Und die kannte ich auch alle, weil wir haben in Paraguay Ausbildungscamps gemacht. Ich kannte den Leiter, seine Frau und einige Leute auch. Das war wie ein Familientreffen. also für mich war es, als wenn du nach Hause kommst. Ne? Ich habe mich total wohl gefühlt. 7000 Rangers, 21 Nationen, das ist noch kein großes Camp. Ich habe schon Camps mit 13.000 gehabt. Oder war schon da. 21 Nationen, ein Herr. Und wo wollen sie hinbringen? Ein Glaube, eine Taufe. Bei 7000 Leuten, 7000 Leute abends zusammenzukommen in einem ganz großen Stadion und dann die Botschaft Gottes zu hören und diese vielen Nationen mit ihren Kluften und mit ihren eigenen Sprachen und tralala, alle zusammen unter einer Herrschaft, nämlich Jesus Christus. Ich habe das erlebt beim ersten Bundescamp, wo ich eine beim zweiten, war noch Gerd Erstfeld, der Leiter. Alles war Turbo, alle laut und plötzlich steht Gerd Erstfeld auf und war so. Und alle sind auf einen Schlag ruhig. Warum? Weil wir das als Ranger gelernt haben. Und ich war da. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich erzähle es auch sehr ungern, aber es ist so, ich bin 70 Jahre und auf so einem Camp schläfst du im Zelt. Auf einem Kartoffelacker. Nicht so. Auf einem Isomatte, die Luft nachts verliert. Und dein Schlafsack ist das Einzige, was sich dann außer halbwegs hält. Und morgens wirst du als Erster wach, weil ich kann nachts nicht so durchschlafen. Unser Zeltplatz war genau neben dem Versammlungsort, wo das Dorf sich, also unser Teil sich getroffen hat. Und die jungen Leute, für die heißt es sich um 12, sind wir ruhig. Für die fängt um 12 das Leben an. Da geht es mal richtig los. Das war so richtig laut. Ich war morgens wie gerädert und dann mich aufgestanden. Der holländische Koch war auch schon wach. Dann gab es den ersten Kaffee. Ah, oh, die Sonne ging auf. Du hast deinen Kaffee getrunken. Und was habe ich dann gemacht? Da bin ich duschen gegangen. Und wie es bei seinem Ranger Camp sind, große Duschcontainer mit heißem Wasser. Nee, eiskalt. In the morning, a hot coffee and a cold shower. That brings the power. Also allein morgens in diese kalte Dusche zu springen. Oh. Aber du warst danach wach. Du hast keine Probleme mehr gehabt. Ne? Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin heute Gott total dankbar, dass wir uns das Ehepaar entschieden haben, nach unserem Urlaub da auch nochmal hinzufahren, eine Woche. Und wenn du dann siehst, wie so ein Camp entsteht innerhalb einer Woche, lauter eine riesen Zeltstadt wächst daran mit allen möglichen Spielgeräten und tralala, tralala, tralala. Das war schon toll. Ne? Aber wie gesagt, ohne Jesus hätte ich das nicht geschafft. Warum tue ich mir das also an? Und Jesus, und daran nicht oft denken müssen an diesen Vers. Und Jesus sprach zu ihm, die Füchse haben Höhlen und die Vögel des Himmels Nester. Aber der Sohn des Menschen hat nichts, wohin er sein Haupt lege. Unser Wohlfühl-Evangelium. Komm zum Herrn und alles wird gut. Deine Finanzen regeln sich und du wirst schlafen. Genau. Des Menschensohn hat nichts, worauf er sein Haupt lege. Ich habe oft dran gedacht während des Camps. Ich habe ja auch nichts gehabt. Ich habe meine Jacke genommen, darauf mein Haupt gelegt. Ne? Und manchmal ist es gut, unsere Wohlfühl-Oase zu verlassen, um Dinge zu erleben, die Jesus uns mitteilen möchte. Damit wir diese Welt erreichen. Wir haben einen Auftrag, wir sollen diese Welt erreichen. Jesus nachzufolgen bedeutet weitaus mehr, als ein Verbesserer unserer Lebensumstände zu haben. Weitaus mehr als ein Erfüller unserer Wünsche. Weitaus mehr als am Sonntag eine wohl propagierte oder ausgearbeitete Predigt zu halten. Weitaus mehr. Viel mehr. Jesus nachfolgen heißt, die eigenen Bedürfnisse zurückzustellen. Boah, und da fängt ja jeder von uns nachzudenken, wo habe ich denn eigene Bedürfnisse? Wir haben ja alle unsere eigenen Bedürfnisse. Die zurückzustellen und die Anliegen Gottes zu seinen Bedürfnissen zu machen. Was will Gott? Was ist auf seinem Herzen? Und vielleicht muss ich Dinge aufgeben, die Gott austauschen möchte gegen andere Dinge. Das klärt den Blick zur Einstellung zum Leben über den Tod hinaus. Mit dem Tod ist nicht alles aus. Mit dem Tod fängt es alles an. Und viele Christen sagen, ja, ich bin jetzt Christ und ich bereite mich aufs himmlische Jerusalem vor. Das ist auch nur kurzfristig gedacht, weil wir haben auch noch ein Leben auf der Erde, das beides beinhaltet. Will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Erstens, will mir jemand nachfolgen? Gott sagt nicht, oder Jesus sagt nicht, folge mir nach. Er kommt nie mit dem großen Daumen und drückt den Mann auf die Brust und sagt, okay, Herr, ich ergebe mich, ich folge dir nach. Gottes Geist ist immer sanftmütig, immer zuvorkommend. Er erinnert einen. Er klopft an unser Herz und wir werden überwältigt von seiner Güte, bis wir bereit sind zu sagen, ja, Herr, hier bin ich. Mach mit mir, was du willst. Und ich habe einige Situationen in meinem Leben gehabt, wo ich dann meine Dinge gemacht habe und heute immer noch bin. Herr, nicht mein Wille geschieht, sondern dein Wille. Nicht, was ich will, sondern was du willst, Herr. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Wer sein Leben aber verlieren will, um seinetwillen, der wird es finden. Wenn Betriebe langfristig erfolgreich sein wollen, dann müssen sie aufhören, um ihre eigene Achse zu kreisen und anfangen, ihre Energie auf ihre einzige Existenzberechtigung zu legen. Oder zu verlangen. Was ist die Existenzberechtigung eines Betriebes? Was? Geld verdienen, Arbeit zu geben. Und von wem kriegt er das Geld? Von den Auftraggebern. Wer sind die Auftraggeber? Andere was? Und andere große, wessen Auftraggeber sind das? Das ist mal ganz wirtschaftlich gesehen. Die Kunden. Wenn ein Betrieb keine Kunden hat, hat er auch keine Existenzberechtigung. Wenn ein Lebensmittelladen keine Kunden hat, kann es ihn schließen. Da kann das Angebot noch so toll sein. Wenn VW keine Kunden hat, dann muss er keine Autos bauen. Und da können die Autos noch so toll sein, noch so hochgerüstet sein. Wenn keiner die Autos kauft, dann gibt es VW nicht mehr. Ein Lebensmittelladen. Die einzige Existenzberechtigung eines Betriebes sind seine Kunden. Seine Intentionen sind, was wollen die Kunden? Was brauchen die Kunden? Und wie stelle ich das her? Und wie verkaufe ich es? Die ganze Logistik der Maßnahmen. Das ist die Existenzberechtigung eines Betriebes. Wer sind denn unsere Kunden? Im christlichen Bereich. Wie alle. Sind unsere Kunden. Okay. Das ist von Bill Heibels. Menschen, die sich für Jesus entschieden haben, sind nicht mehr unsere Kunden. Das ist vorbei, genau. Die sind nicht mehr Kunden, sondern Auszubildende. Was heißt Auszubildender? Jünger, Matheti, Lernender. Jeder, der sich für Jesus entschieden hat und gesagt hat, Herr Jesus, hier bin ich, tut mir leid, was ich getan habe, wie es mir ging. Danke, dass du mein Herr geworden bist, der sagen kann, ich folge Jesus nach, ist Auszubildender. Und wofür soll er ausgebildet werden? Bitte? Was ist denn sein Reich? Hatten wir vorhin schon. Wenn VW ausbildet, wofür bilden die Leute aus? Wofür arbeitet das Werk? Also alles geht um die Kunden. Jeder, der sich für Jesus entscheidet und Jünger ist, der hat letztendlich die Unbekehrten im Blick und sagt, meine Aufgabe als Gemeinde ist es, die Unbekehrten zu erreichen. Das ist meine Aufgabe als Gemeinde. Egal, ob ich am Mischpult hinten sitze, egal, ob ich ein Kind durch die Gegend führe, egal, ob ich Kaffee trinke, egal, ob ich Lobpreis mache, egal, ob ich predige, egal, in welchem Bereich der Gemeinde ich aktiv bin, interessant sind die Kunden da draußen. Wie erreiche ich den Lagberg? Lass uns wirklich Gedanken machen. Das meine ich jetzt ganz ehrlich. Lass uns als Gemeinde Gedanken machen, was Gott uns geben möchte, damit wir den Lagberg erreichen. Das ist die Vision von einigen hier. Stefan hat das mal mitgeteilt und ich habe gesagt, ach Stefan, der Lagberg, bist du denn wirklich sicher? Und damals am Hafen, die Gemeinde, da hatten wir unsere kuschelige Zusammenkunft, das gehörte uns, da haben wir, müssten wir nicht ewig auf- und abbauen, da mussten wir nicht früher kommen und später gehen, weil es noch alles abgebaut, wäre das nicht besser? Habe ich wirklich gedacht und ich habe mich mit manchen in der Gemeinde unterhalten. Ich denke inzwischen komplett anders. Wir sind hier, weil Gott uns hier an den Lagberg gestellt hat. Wir haben mehr Möglichkeiten, Leute zu erreichen. Und sei es nur, dass wir erstmal dafür beten. Einfach für die Leute beten, die sich in dem Umfeld hier kommen. Wie viele kommen hier aus dem Lagberg? In der Gegend, wer wohnt hier? 1, 2, 3. Das sind schon mal 3. Herzlich willkommen. Er hat einige Apostel als Apostel eingesetzt, einige als Propheten, einige als Evangelisten und einige als Hirten und Lehrer, sagt die Bibel. Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer. Warum hat er die eingesetzt? Warum? Was meint ihr? Warum hat Gott die eingesetzt? Damit die Heiligen, wir also, zugerüstet werden zum Werk des Dienstes. Ein Apostel ist dafür da, andere Leute auszubilden, die eine apostolische Berufung haben. Ein Prophet ist da, andere zu auszubilden, die eine Berufung als Prophet haben, als Evangelist haben, Hirten und Lehrer haben. Dadurch erbaut sich der Leib selber, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zum vollendeten Mann und zum vollendeten Maß der Fülle Christi, damit wir nicht mehr unmündig sind und uns von jedem Wind der Lehre bewegen und umtreiben lassen durch das trügerische Spiel der Menschen, mit dem sie uns arglistig verführen. Gott hat gesetzt Hirten, Lehrer, Propheten, Evangelisten und Apostel, damit wir, seine Heiligen, erkennen, wo ist meine Berufung? Was möchte Gott von mir? Das kannst du natürlich als junger Christ noch nicht. Da bist du erstmal beschäftigt. Oh, das muss noch heile werden. Und da braucht noch Jesus. Und bitte hilf mir. Das verlangt auch keiner. Dafür ist Gott auch da, damit es euch, die ihr frisch bekehrt seid, gut geht. Damit ihr erstmal Leben habt. Und zwar, wie sie gesagt, Leben volles Genüge. Damit ihr erstmal auffüllt und sagt, oh, ist das schön in Gottes Gegenwart. Auch wenn es noch Probleme gibt, aber der Herr löst die Probleme. Aber je länger du bist, desto mehr muss dir bewusst werden, dass du einen Auftrag hast. Gott möchte mit dir, auf Deutsch gesagt, Geschichte schreiben. Gott möchte mit dir seinen Dienst ausüben, mit dir auf der Straße stehen, mit dir Leute ansprechen, mit dir geistliche Botschaften weitergeben, mit dir Menschen betreuen, mit dir prophetische Dienste durchführen. Wir haben einen Auftrag. Viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt. Wisst ihr, was das auf Deutsch heißt, vom Griechischen? Viele sind berufen und dann aber wenige folgen ihrer Berufung. Folgen ihrer Berufung. Auserwählt heißt im griechischen Urtext ja zur Berufung sagen und die Berufung ausführen. Und da macht das nochmal einen ganz anderen Sinn, was Jesus da sagt. Viele sind berufen, aber nur wenige folgen dieser Berufung. Lasst euch von Gott berufen und lasst euch ausrüsten mit dem, was Gott will. Und das heißt, dass wir beten erstmal und Gott wird diejenigen, die er haben möchte, schon aussondern. Er wird schon diejenigen berufen, die er berufen möchte. So kommt der Glaube aus dem Hören, das Hören aber durch das Wort Gottes. Das Wort Gottes im Griechischen heißt dort Rhema. Wort, lebendige Stimme. Wird im Neuen Testament oft für das persönliche Reden Gottes oder Jesu eingesetzt? Oder für das, wenn du redest, dass du gerade in dem Augenblick das Wort für die Person bekommst, zu der du sprichst? Ein persönliches Wort. Das Glaube kommt aus dem Hören. Und das Hören aber aus dem lebendigen Wort des Gottes, dass du berufen bist, anderen die Botschaft weiter zu sagen. Und da kannst du noch so dämlich sein. Oder noch so einfach sein. Oder noch nicht mein sprechen zu können. Wenn Gott dir etwas schenkt, kannst du das. Hundertprozentig. Ich hätte auch nicht gedacht, dass ich auch mal predigen würde. Gott möchte uns berufen. Sagt ja zu dieser Berufung. Es ist eine einmalige Chance. Und dann steht in Johannes 17, welche durch ihr Wort, das Wort der ersten 11 Jünger, an mich glauben werden. Dort steht Logos, auch Wort Gottes. Logos bedeutet das feste Wort Gottes, was festgeschrieben ist. Also kommt der Glaube einmal aus der persönlichen Verkündigung, persönlich an dich gesprochenes Wort Gottes und aus dem Wort Gottes, das schon steht und festgesetzt ist. Und das beide ist, ergibt eine Symbiose und erreicht die Leute. Pfingsten, Fest der ersten Weizenernte. Denn dann jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache sprechen. So, bevor Norbert, du kannst schon mal nach vorne kommen. Ich würde gerne mit uns beten. Wir sind nicht viele, Herr, und du siehst all das, was dein Wort sagt, Herr, all das, was du auch schenkst und auch gibst und was du möchtest, was verkündigt werden soll, und du siehst letztendlich auch unsere Schwachheit, hier. Herr, mein Wunsch ist es, dass du dich da unser erbarmst, Herr, dass du kommst mit deiner Kraft, mit deiner Salbung, mit dem Fürsprechervater, dem Heiligen Geist, dem Tröster, dass du uns nimmst, Herr, uns verwandelst, uns veränderst, dass wir bereit sind, dein Wort, deinen Befehl auszuführen, Herr. Hol aus uns unsere Lethargie, hol uns aus unseren Wohlfühlzonen, hol uns heraus und stell uns auf die Füße und bring uns in ein Land hier, das du uns gegeben hast und das du möchtest, dass wir es barkern. Herr, lass uns Zeugnis sein für die vielen Leute. Lass uns Menschen zu dir zu führen, Herr. Lass uns Menschen zu dir führen und bereite die Menschen vorher. Wir bitten für den Darkberg, für die ganze Gegend hier, dass Menschen zum Glauben kommen. So viele ausländische Menschen, die hier Zuflucht gesucht haben, Herr. Herr, und ich weiß, wie ich bin, Herr. Ich brauche da Veränderung, Herr. Ich weiß nicht, wie die anderen sind, aber fang an, nimm unser Herzen, Herr. Nimm mein Herz und ich bitte dich um deine Veränderung. Amen.